Sich in einem Freund zu täuschen, tut weh. Du verlierst Vertrauen. Und manchmal auch Millionen. Und manchmal könnte der Betrug damit noch nicht zu Ende sein. Felix Vossen, Firmenerbe, Filmproduzent, Aktienhändler, schafft es jahrelang, Menschen zu betrügen. Um Millionenbeträge. Seine Superkraft, tiefstes Vertrauen schaffen. Wie ihm das gelingt? Der NDR-Info-Journalist Christoph Heinzler hat jahrelang zu Vossen recherchiert und bereits seine zweite Podcast-Staffel zu ihm und seiner Betrugsmasche veröffentlicht. Heute blicken wir mit Christoph bei 11KM auf Vossens Opfer. Warum haben die sich über all die Jahre täuschen lassen? Was macht dieser Vertrauensmissbrauch mit ihnen bis heute? Und sind unter ihnen wirklich nur Opfer oder auch Komplizen? Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast, ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Benedikt Strunz, mich hört ihr immer dann, wenn Viktoria gerade mal nicht hier sein kann. Heute ist Donnerstag, der 21. November. Und mit Christoph springen wir zurück, zunächst ins Jahr 2017, in eine Gemeinde in der Schweiz.
Also man muss sich vorstellen, das ist außerhalb von Zürich so eine Schlafstadt, wo viele Leute pendeln. Und da ist die JVA Pöschwies. Das größte Gefängnis der Schweiz, da sitzen Menschen mit mehreren Jahren Haft. Lange Betonwand, außen Stacheldraht, Kameras drauf. Das eigentliche Gebäude sieht man gar nicht dahinter. Und ein Tor, das erst groß aussieht und dann sieht man, da ist nur eine ganz kleine Tür, durch die man reinkommt. Und dadurch müssen auch Besucher wie Heather Wood. Also Heather und ihr Mann sind wohlhabend, erfolgreiche Geschäftsleute in London. Eine sehr charmante, eine sehr warmherzige Frau, so habe ich sie zumindest erlebt.
I see. At the time it was appealing, you know, it was enjoyable.
Genuine interest, you would say.
Yeah, it felt like genuine interest. Yeah, he seemed emotionally intelligent and in tune with people. There were signs that things weren't right.
Verschwindet in dieser Tür, muss alles abgeben, was sie hat, und wird vorgelassen ins Gefängnis und sitzt dann gegenüber Felix Vossen.
I mean, I used to really admire him. I thought he was intelligent. I thought he was interesting company. You know, he was, quite well turned out or whatever back in those days.
Sie hatte ihn noch so charmant, weltläufig, gut aussehen.
Cashmere jumper thrown over his shoulders.
Mit Kaschmirpulli in Erinnerung. Und jetzt sah er jünger aus, erinnert sie sich.
But in prison he was stripped of all that, so his hair was cut and it was curly. He looked younger, actually.
Aber auch verletzlich, fett, actually. Sagt sie.
He looked fat, he put on weight.
Er hat zugenommen und dann die schreckliche Gefängnisbekleidung.
I think it was some horrible trousers and a, check shirt or whatever.
Braune Hose, kariertes Hemd.
It was a different person. It was a different.
Es sei einfach ein ganz anderer Mensch gewesen, der da plötzlich vor ihr stand und der etwas ganz anderes ausstrahlte.
All that facade that he'd created had well and truly crumbled, you know, in my mind. So he wasn't that person anymore. He exuded something very different.
Da sitzen sich also zwei Personen gegenüber, sie eine warmherzige Frau, sagst du, wohlhabend, und er, der Insasse Felix Vossen. Und beide kennen sich, oder zumindest dachte diese Heather Wood, ihn mal gut gekannt zu haben. Was weißt du darüber?
Das sind nicht nur ehemalige Freunde, sondern sie hat bei ihm investiert, zusammen mit ihrem Mann, viel Geld, einige Millionen. Und diese Millionen sind größtenteils weg. Denn er hat sie um diese Millionen betrogen.
Also da sitzen sich eigentlich gerade Täter und Opfer gegenüber.
Genau, Betrüger und Betrogene um Millionen in diesem Fall. Er hat um die 30 betrogen und das, was das Gericht später dann mal feststellen sollte, war, dass die um die 30 Millionen bei ihm verloren hatten.
Wow.
Und Anspruch darauf hätten. Also das ist nicht, das ist kein Taschengeld.
Wenn ich jetzt mal von mir aus gehe, sozusagen, ich habe Millionen an jemanden verloren. Ich könnte mir vorstellen, ich würde ihm wahrscheinlich den Hals umdrehen wollen im übertragenen Sinne. Sie geht ja trotzdem ins Gefängnis und trifft ihn. Warum macht sie das?
Not to be his friend, put it that way. I didn't go for that reason. I went because we were on a quest for information.
Sie hatte Hoffnungen. Erstens in die Richtung, er sagt, wo vielleicht noch Geld zu holen ist, wo welches versteckt ist, wo noch was übrig ist.
Because he said that he was willing to cooperate and help. I felt, okay, let's put it to the test, let's go.
Aber ein Stück weit ist wirklich dieses Element, ich will dem in die Augen sehen, den ich völlig anders kennengelernt habe, über Jahre mit ihm zu tun hatte und der mich betrogen hat.
I'd talk to him because I'd find it fascinating. Because I am, yeah, innately quite interested in human psychology. So,
ich will auch wissen, wie konnte er es wagen und ist das derselbe Mensch, der jetzt als Verbrecher im Gefängnis sitzt und derjenige, dem ich damals als Freund begegnet bin.
Und zu diesem Menschen, Felix Vossen, hast du, Christoph, jahrelang recherchiert. Es ist ja einfach auch schon mal 7 Jahre her, dass deine erste Podcast-Staffel über Vossen und seinen Betrug herausgekommen ist. Und du eben damals versucht hast herauszufinden, wo steckt der eigentlich? Was ist da genau passiert? Und im Oktober dieses Jahres gab es dann Staffel Nummer 2, auch wieder für NDR Info. Und in dieser Staffel kriegt diese ganze Geschichte nochmal, ja, einen ziemlich erstaunlichen Twist. Wir verlinken euch das alles in den Shownotes. Und für alle, die den Podcast bisher noch nicht gehört haben, was ist das für ein Mann? Und woher könnte man seinen Nachnamen zumindest kennen? Vossen.
Vossen Handtücher, Udo Jürgens, der Bademantel, der war von Vossen. Ah. Vossen Frottier aus Gütersloh, große alte Familie, das Textilwerk gehört längst nicht mehr der Familie. Das ging auch eher böse zu Ende, aber er kommt aus diesem Stall, hat in einem tollen Internat in der Schweiz seine Schulausbildung gemacht, in Oxford sein Abi gemacht und er hat zusätzlich auch noch dicken Fuß im Filmgeschäft gehabt als Produzent, als jemand, der Geld beschaffte für wirklich hochwertige Filme mit guten Leuten, einer Londoner Produktionsfirma, in der er mit drin steckte. Also ich würde sagen, das war nicht die absolute High Society und da wimmelte es nicht von Millionären, aber sehr wohlhabende Leute.
Und eine von denen war dann eben auch Heather Wood, wenn ich das richtig verstanden habe. Wann haben sich die beiden eigentlich genau kennengelernt?
Da muss man ein paar Jahre zurückspringen, genau ins Jahr 2007 nach London. Der Mann von Heather Wood hat eigentlich zuerst Felix Vossen kennengelernt über einen Freund und dann auch Heather selbst. Man hat Dinge miteinander gemacht, man ist ausgegangen in Restaurants, ins West End in London, hat Theater besucht. Da war zuerst von Geld gar nicht die Rede. Und dann kam irgendwann dieses Element Investitionen mit rein, weil man mitkriegte, Felix Vossen ist Daytrader, der handelt sehr schnell mit Aktien, der macht das auch für andere und nicht nur für sich selbst.
Kannst du nochmal den Begriff Daytrading erklären? Das heißt im Grunde einfach nur sehr, sehr schnelles Handeln, teilweise sekundenschnelle mit Aktien.
Das waren in seinem Fall, waren das Standardaktien, muss man sagen, Technikaktien an der New York Stock Exchange, hauptsächlich sowas wie Apple, wie Microsoft, aber der Witz war eben nicht, man kauft die Aktien, lässt sie ein paar Jahre liegen und hofft, dass die dann mehr wert sind, sondern er hat sie teilweise nur Minuten gehalten. Also einer hat mir erzählt, eines von den Opfern, Vossen habe ihm mal erklärt, er halte keinen Wert länger als 8 Minuten. Der hatte so eine Schachuhr vor sich stehen und wenn das Ding abgelaufen ist, dann hat er die wieder abgestoßen und er hatte so eine Kill-Taste auf seiner Tastatur und hat die auch Freunden vorgeführt und hat gesagt, so, wenn sich da was schlecht entwickelt, dann hau ich da drauf und dann geht alles sofort in den Verkauf und ich kann Verluste begrenzen. Also Hochgeschwindigkeitshandel. Viele Experten bezweifeln, dass man da auf Dauer wirklich gut Geld mitmachen kann. Das ist ja ein bisschen auch eine Lotterie. Also erwische ich den Punkt, wo ich gerade Gewinn gemacht habe und steige ich rechtzeitig aus, bevor ich wieder in den Miesen bin. Das ist riskant.
Riskant, aber er hat es wirklich gemacht und er hat damit auch Geld verdient?
Ja. Jein, muss man sagen. Am Anfang wohl ja. Also es gibt einige Zeugen und Zeugnisse, dass er am Anfang auch erfolgreich und mit Gewinn gehandelt hat, aber nicht allzu lang.
Jetzt sind die miteinander befreundet und man kriegt quasi da mit, offenbar ist der Daytrader erfolgreich, aber wie kommt man auf die Idee, weißt du, irgendeinem Freund ein paar Millionen zu geben?
Ja.
Also um zu sagen, investier mal in risikoreiches Zeug, ist doch krass.
Also bei den meisten ging das schleichend. So schreibt auch Heather Wood das, dass es am Anfang wirklich kleine Summen war, dass das auch 1-2 Jahre nach Beginn der Freundschaft gewesen ist, dass sie die ersten Investitionen getätigt haben. Und dann fühlt man sich bestätigt, es kommt mehr dazu. Da ist ein Faktor Gier mit Sicherheit dabei, weil Felix Vossen versprach Renditen so gerne auch mal in der Höhe von 20% innerhalb von einem Jahr oder noch kürzer.
Wow.
Das ist sehr verlockend. Und wenn man aber nur Signale bekommt, dass das alles wunderbar funktioniert, der Typ hat Ahnung, der macht einen kompetenten Eindruck, alle anderen investieren erfolgreich, die ganzen Freunde, das ist mein Freund, der wird mich doch nicht übers Ohr hauen. Sowas denkt man dann in dem Moment gar nicht erst, sondern hat automatisch so einen Wahnsinnsvertrauensvorschuss.
Hat er die Leute auch unter Druck gesetzt sozusagen, da Druck ausgeübt auf die Freunde, schieß doch mal nach, oder?
Das war ein Teil des Erfolges, muss man jetzt rückblickend, glaube ich, sagen. Überhaupt nicht.
You know, he seemed very
controlled in how he did things. He was so highly recommended by someone that my husband known for a long time.
Er hat im Gegenteil fast den Eindruck erweckt, er wolle das Geld gar nicht von diesen Freunden, sondern eigentlich investiere ich jetzt nur für mich und für meine Familie und ja, okay, und für den einen Freund. Und also manche bettelten, so hatte ich den Eindruck aus den Gesprächen mit denen, fast darum, dort investieren zu dürfen.
He seemed emotionally intelligent and in tune with people. He knew how to work people. I think it was very much planned right from the beginning. I do.
Gepaart mit einer Persönlichkeit, die viele beschreiben, nicht nur als charismatisch, als freundlich, als zugänglich, sondern er hörte sehr auf das, was die Menschen erzählten, und er sagte ihnen, was sie hören wollten. Zu persönlichen Problemen, zu Themen, über die sie nachdachten, also jetzt auch im Smalltalk am Restauranttisch. Und er war eben gar nicht das Abziehbild des harten Finanzhais und des großen Verkäufers.
Einfühlsam in gewisser Weise.
Einfühlsam und total hilfsbereit.
Vossen was always good at saying the right thing. That's what he was the master of. And he knew just what to say when.
Oder er sagt, komm noch nächste Woche an die Côte d'Azur, ich habe da eine Yacht gemietet. Und das vermittelte halt nicht den Eindruck, dass einer Geld abziehen wollte. Eher so im Gegenteil. Er hat das Geld genommen von denen, die ihm das Geld anvertrauten. Es wurden plötzlich immer mehr Freunde. Einer fragte den anderen, empfahl den anderen. Dann kam einer nach dem anderen dazu und investierte. Er hat das Geld angenommen, aber nicht mehr richtig angelegt, geschweige denn gewinnbringend angelegt. Jetzt kann man sich ausrechnen, das geht nicht ewig gut. Spätestens, wenn Leute Geld zurückhaben wollen oder einen Teil ihres Gewinns, des Gewinns, den es auf Papier gab. Er hat immer wieder so Kontoauszüge rausgegeben. Da stand, wie wunderbar toll sich die Anlagen entwickelten, aber diese Anlagen, die gab es so gar nicht. Und Leute, die Geld wollen, zum Beispiel ihre Gewinne ausgezahlt bekommen, die kriegen nicht die tatsächlichen Gewinne, die man nämlich nicht erwirtschaften konnte, weil es ja ein Betrug ist, sondern man nimmt frisches Geld von frischen Investoren und bezahlt das aus.
Also ich nehme Geld sozusagen, kann eigentlich keine Gewinne damit erwirtschaften, nehme noch von wem anders Geld und gebe dann der ersten Person ein bisschen was von dem Geld wieder. Also im Grunde sozusagen so eine Art Schneeballsystem.
Genau, ein Schneeballsystem oder auch Ponzi-System, wie man das nennt.
It was a Ponzi-Scheme and he was, paying out to pay others.
Also benannt nach einem großen Betrüger, der das erste Mal so einen Trick erfunden hat, indem er Leuten Dinge verkauft hat, die es tatsächlich gar nicht gab. Und alles, was ausbezahlt werden sollte, dann aus dem bestritt, was er neu eingenommen hat. Und irgendwann platzt die Blase dann natürlich. Bei Felix Vossen dauerte das richtig, richtig lange, also Jahre.
Der Schwindel flog auf, als er im März 2015 plötzlich untertauchte. Seine Spur verlor sich in Zürich. Eher zufällig wurde er dann in Spanien, in Valencia, verhaftet.
Er war ein Jahr, ein knappes Jahr auf der Flucht. Die Freunde haben nach ihm gesucht, auch mit YouTube-fahndungsartigen Videos und mit Anwälten, mit Privatdetektiven, Polizei sowieso, ihn nicht gefunden. Und dann ging er tatsächlich 2016, nach einem knappen Jahr Flucht, ganz zufällig spanischen Polizisten in Valencia in die Fänge, die dann plötzlich feststellen, das ist nicht nur der gesuchte Felix Vossen, sondern hat auch noch einen Stapel falscher Pässe und Ausweise dabei. Den kassieren wir jetzt mal ein. Und dann ist er in die Schweiz überstellt worden, wo ihm der Prozess gemacht wurde.
Der Prozess. Warst du da auch dabei?
Da war ich dabei und das war tatsächlich das erste und einzige Mal, dass ich Felix Vossen auch gesehen habe. Das war ein bisschen strange, ehrlich gesagt, weil ich habe zu dem Zeitpunkt schon weit über ein Jahr zu ihm recherchiert, habe wirklich über ein Dutzend Interviews geführt mit Menschen, die ihn gut kannten, aber ich habe ihn ja nie getroffen. Und dann sah ich ihn zumindest von schräg hinten in diesem Gerichtssaal in Zürich, altehrwürdige Gerichtssaal im Bezirksgericht, wo ihm ein wirklich kurzer Prozess gemacht wurde. Wir in Deutschland können uns das gar nicht vorstellen, aber dieser Prozess hat einen halben Tag gedauert. Das liegt daran, dass in der Schweiz vor Gericht nicht jeder auftritt, der was zu sagen hat. Die treten alle bei der Staatsanwaltschaft schon vorher auf.
When we saw him for the interviews with the Swiss prosecutor, he was full of remorse, crying, very emotional, but it was almost theatrical, I felt. It was almost too much. And it didn't seem genuine.
Und am Ende geht's nur noch drum ums Urteil und den letzten Eindruck.
He's a liar. He's a consummate liar.
Aber Felix Vossen ist eine Stunde lang befragt worden und das war spannend.
Haben Sie zu den Privatklägern Kontakt aufgenommen? Ich habe Briefe erhalten und habe auch Kontakt aufgenommen. Es gibt auch ein paar Personen, bei denen ich zum Beispiel an die Geschädigtenvertreter geschrieben habe. Meine Gedanken sind noch nicht zu allen gekommen, da ich der Person spezifisch noch nicht geschrieben habe. Ich wollte bis nach dem Gericht warten.
Ich musste mitschreiben, denn Mitschnitte oder Live-Übertragung oder sowas gab es nicht erlaubt. Das heißt, im Podcast verwenden konnte ich dann tatsächlich nur Zitate, die ich mir selber mitnotiert hatte und die Schauspieler eingesprochen haben.
Sag mal, und du hast quasi die ganze Zeit zu Vossen recherchiert, hast wahrscheinlich vorher mit Opfern gesprochen, Akten gelesen, so stelle ich mir das jetzt vor. Und dann triffst du ihn endlich, den Betrüger, den Meisterbetrüger. Mhm. Und wie war?
Also er war, fand ich, in der Rolle, die er da gespielt hat, verdammt glaubwürdig. Er hat Reue gezeigt und das hat ihm auch genutzt, das hat der Richter klar gesagt, dass er auch immer wieder beteuert hat, er wolle versuchen, in der Haft und nach der Haft irgendwie Wege zu finden, zumindest Marginalgeld irgendwie zurückzugeben an die Opfer. Er hat von Crowdfunding gesprochen und sowas. Das ist ihm da angerechnet worden.
Immerhin, also ja.
Strafmindernd. Also er hätte eventuell auch 2 Jahre mehr kriegen können.
Wie viel hat er denn bekommen?
Am Ende stand ein Urteil von 6 Jahren Haft wegen schwerem Betrug, das war der Hauptvorwurf, aber auch Geldwäsche und Urkundenfälschung.
Man kann denken, dass ich viele Dinge tue, um eine andere Strafe zu bekommen. Es gibt manche, bei denen ich besser noch warte. Die Arbeit fängt jetzt erst an.
Christoph, bei diesem Prozess, wie muss ich mir das vorstellen? Die Opfer haben dann bei der Polizei alle angegeben, hier auch ich wurde betrogen oder die Polizei hat das ermittelt oder hat Felix Vossen selbst Angaben gemacht, wen er alles über den Tisch gezogen hat?
Ich glaube, es war eine Mischung aus beiden. Man hat ja auch sämtliche Bankunterlagen und Geschäftsunterlagen festgestellt und hatte dann recht schnell eine Liste von, am Ende waren es vor Gericht dann 29 Geschädigten zusammen, die halt angemeldet haben, ich habe hier investiert und da, und dann natürlich auch Unterlagen vorgezeigt haben, die das belegen. Und dann, das war ein Teil dieses Prozesses, wurde festgestellt vom Richter, so, die Menschen haben so und so viel Geld zurückzubekommen von Herrn Vossen, sei es Schadensersatz, Schadenersatz mit Zinsen, dafür, dass er sie betrogen hat.
Diese Opferliste, da ist quasi dann immer per Bank und per, weiß ich nicht, eidesstaatlicher Versicherung einmal ganz klar festgestellt, diese Person hat so und so viel verloren an Herrn Vossen und das ist alles 5-mal gecheckt sozusagen.
Nee, so oft ist das gar nicht gecheckt, weil die Logik ist eine andere. Ich lege was vor, zum Beispiel einen Bankauszug oder jetzt einen Vertrag mit Vossens Firmen, wo steht, so und so viel investiert. Und dann wird Herr Vossen nämlich gefragt, erkennen Sie das an? Hat der tatsächlich bei Ihnen investiert? Und Vossen hat alles anerkannt, was auf der Liste stand.
Ach, er war die letzte Stimme sozusagen.
Genau, er war die letzte Stimme. Hätte er jetzt alles bestritten oder die Hälfte bestritten, hätte man sich vielleicht nochmal andere Unterlagen geben lassen. War aber nicht nötig, weil er hat ja gesagt, passt so.
Und die Opfer haben sich auch untereinander unterhalten.
Ja, die haben sich schon getroffen, wenige Tage nach seinem Verschwinden, und haben sich ausgetauscht. In London, in der Filmproduktionsfirma, an der Vossen auch Anteile hatte, in Soho, in diesem Filmproduktionsfirma-Büro. Da war sie zugeschaltet mit weiteren Opfern von außerhalb.
I spoke to Madhu a lot over the time and we, you know, emailed a lot. And I do think she was a genuine victim.
Okay, Moment. Also mitten in London, in Vossens ehemaligem Filmproduktionsbüro, da treffen sich nach Vossens Verschwinden 2015 die Leute, die spätestens dann merken, okay, wir wurden einfach hart um unser Geld gebracht. Und die treffen sich da persönlich, aber schalten auch andere Betroffene zu, die gerade nicht in London sind. Um wen geht es denn da konkret?
Madhu Grover, so heißt sie, das ist so die exotischste Person auf der Liste gewesen, lebt in New York. Und das hat immer wieder Heather Wood auch erlebt, die so ein bisschen diesen Opferkreis zusammengehalten und organisiert hat. Viel Austausch auch gerade mit Madhu Grover hatte und die mir erzählt hat, die sei sehr direkt, sehr offen, sehr ehrlich gewesen, aufgeschlossen.
She seemed very direct, very kind of on it, switched on, kind of knew what she was talking about. She was quite driven, I guess, quite focused.
Hat erzählt, sie habe mal eine Affäre gehabt, eine Beziehung zu Felix Vossen 2 Jahre lang bis zu seiner Flucht, habe auch bei ihm investiert und zwar mehrere Millionen und das schien ihr alles safe and sound, aber ihr Geld sei jetzt auch weg.
You know, it was very specific, our interaction, it wasn't a friendship interaction, it was an interaction with a purpose.
And she seemed to be genuinely interested in finding Felix and finding the money.
Very much so.
Und sie würde jetzt zum Beispiel erstmal zum FBI gehen in New York und würde gucken, dass die sich auch an seine Fersen heften und hat noch diverse andere Infos beigetragen und war sehr aktiv und sehr, sehr lebhaft in diesem Opferkreis.
Um all diese Informationen dem FBI zu übermitteln, sagt sie, welche Rolle spielt sie denn bei der Suche nach Fossen und dem verschwundenen Geld? Hast du mit ihr sprechen können?
Bevor ich sie kontaktiert habe, erstmal ein bisschen recherchiert und bin auf ganz erstaunliche Dinge gestoßen.
Nämlich?
Darauf, dass der Frau nicht nur Betrug vorgeworfen wird, sondern sie tatsächlich wegen dieser Betrugsvorwürfe schon seit Jahren vor mehreren New Yorker Gerichten steht. Das klingt halt sehr Fossen-like, muss man sagen.
Wirklich?
Das, ja.
Sie ist auch Daytraderin und tritt sehr kompetent und vertrauenserweckend auf, richtig?
Also charismatisch, freundlich, kompetent, Finanzexpertin, hat bei Morgan Stanley und anderen gearbeitet, kennt sich gut mit Aktien und mit Trading aus und hat für andere Leute Millionen angelegt. Allen voran ihr langjähriger Partner, der als Geschäftsmann auch ein paar Millionen hatte. Der hat einfach gesagt, mach, du hast Ahnung davon, ich trau dir. Und das Geld war dann weg. Und das brachte so einen Stein ins Rollen, der jetzt vor den New Yorker Gerichten auch heute noch hin und her bewegt wird.
Also sie ist noch nicht verurteilt, rechtskräftig.
Die Prozesse laufen zwar noch in New York, aber es gibt eine Entscheidung, ein Judgment aus dem Jahr 2018 des Supreme Courts in New York. Und das lautet, fast 2 Millionen Euro hat Madhu Grover ihrem Ex-Partner zurückzuzahlen. Um dieses Geld hat sie ihn betrogen. Und in diesem Prozess gab es aber auch viele Dinge, die zweifeln ließen an der gesamten Glaubwürdigkeit. Sie hat zum Beispiel einen indischen Pass und einen amerikanischen Pass mit demselben Geburtsdatum, aber zwei unterschiedlichen Geburtsjahren. Sie hat zum Beispiel lang bestritten, dass sie überhaupt schon mal verheiratet war, bis die Heiratsurkunde auf dem Tisch lag mit ihrem ersten indischen Mann. Und solche Dinge kamen da zusammen, sodass eine Richterin irgendwann mal sagte, sie sind komplett unglaubwürdig. Ich glaube jetzt überhaupt nichts mehr, was sie hier vor Gericht sagen.
Deshalb kann und werde ich mich auf nichts verlassen. Auf keine Aussage von Miss Grover.
Das Fazit der Richterin ist auch nachgesprochen in diesem Fall. Und dann gibt es dann noch diese Entscheidung vom Supreme Court. Laut der hat Madhu Grover ihren Ex-Mann betrogen. Mit einer Betrugsmasche, die der von Felix Vossen übrigens ziemlich ähnlich ist. Und diese Madhu Grover selbst, eben unter Umständen eine Betrügerin, will jetzt auf Vossen reingefallen sein. Im Opferkreis mit Heather Wood hatte sie ja angekündigt, sich ans FBI wenden zu wollen. Stimmt das auch? Ist das passiert?
She was the point of contact for the FBI in America because she was America-based. She could sort of handle things from that end. But yes, so it's hard to know whether that was genuine.
Die hat behauptet, sie hätte Kontakt mit einer speziellen Agentin gehabt. Sie sei da immer wieder hingegangen und hätte Verhandlungen geführt und so weiter.
I've got an email address for an FBI agent and I've got emails from her about her meetings with a district attorney and this, that and the other.
Das hat offensichtlich alles nicht stattgefunden. Die gab's nie. Also das FBI weiß von nix. Es gibt noch so eine komische Bemerkung von Felix Vossen. Die hat er gemacht einem britischen Journalisten gegenüber, der ihn im Gefängnis besucht hat. Und diese Bemerkung lautet sinngemäß, nicht alle Menschen, die auf dieser Liste der Geschädigten in dem Urteil stehen, haben tatsächlich Geld verloren. Und das hat er aber nicht weiter ausgeführt, auch nicht gesagt, wen er damit meint. Und jetzt fragt man sich natürlich, war das nur Fake, ihr Schaden? Hat sie eventuell mit ihm gemeinsame Sache gemacht? War sie quasi seine Spionin in diesem Opferkreis, damit er mitkriegen konnte, was so vor sich geht? Denn es gibt einfach Punkte, die darauf hinweisen, dass da mehr war, auch nach der Flucht.
Also du meinst, dass Madhu Grover Felix Vossen bei seiner Flucht damals vor seiner Verurteilung geholfen haben könnte?
Aber es gibt eine Aussage einer langjährigen Haushaltshilfe, die einem halt zu denken gibt, die sich zu erinnern glaubt, muss man sagen, mit sehr hoher, aber nicht hundertprozentiger Sicherheit, dass sie Vossen in dem Apartment von Madhu Grover eben auch noch nach seiner Flucht 2015 gesehen hat. Das würde heißen, dass sie mindestens jemandem Obdach gewährt hätte, der auf der Flucht ist oder auch noch mehr. Aber da gibt es nur diese eine Aussage und Madhu Grover selbst sagt nichts, genauso wenig wie ihre Anwältin, genauso wenig wie Felix Vossen, der nicht aufzutreiben ist.
Du hast Felix Vossen versucht, auf unterschiedlichsten Wegen zu erreichen und hast ihn auch quasi mit den Vorwürfen konfrontiert und er hat sich aber nicht geäußert.
Nein, ich habe das versucht. Ich habe versucht, ein Interview zu kriegen, solange er noch im Gefängnis war. Das hat er über eine Schweizer Kollegin eigentlich auch zugesagt, aber es wurde nie was draus. Dann war er raus, nicht mehr zu erreichen, auch über seinen ehemaligen Anwalt nicht. Er ist nicht mehr im Gefängnis seit 2020. Er hatte dann ein weiteres Verfahren in Spanien, sehr kurzes wohl, wo er nochmal zu einer Bewährungsstrafe verurteilt wurde wegen der gefälschten Papiere, die er bei sich führte bei der Verhaftung. Und seitdem fehlt wirklich jedes Lebenszeichen von ihm. Ich habe ihm Mails geschrieben an Adressen, von denen ich glaube, dass er sie noch liest. Ich habe ihm auf eine Mailbox gesprochen, von der ich dachte, dass sie vielleicht noch ihm gehört. Keine Reaktion.
Christoph, wenn sich diese schillernde Rolle jetzt sozusagen bestätigen soll von Miss Grover, dann haben wir eine Situation, da sind wahnsinnig viele Menschen in dieser Opfergruppe, in diesem Opferkreis, die einmal richtig betrogen wurden. Mhm. Und jetzt vertrauen Sie da wieder einem Menschen, der zumindest in der Vergangenheit schon mal einen Track Record als beschuldigter Betrüger sozusagen hatte. Ja. Nochmal auf diese Leute schauend, sind die einfach wahnsinnig naiv oder könnte das jeden treffen oder was ist da dein Eindruck? Also du fällst ja nicht zweimal ins selbe Loch, oder?
Ja, also in dem Fall ist es so, also du bist total entsetzt von einem Ereignis, das du null hast kommen sehen, sitzt in dieser Runde und sagst, um Himmels Willen, der hat uns alle betrogen. Fängst du an, die Leute in dieser Runde abzuklappern, die du nicht kennst, und das waren ja einige für jeden, und wirklich zu hinterfragen, hat der was verloren? Ich meine, sie hat Papiere vorgelegt mit ihren Verträgen, mit Vossen, Kopie ihres Ausweises und so. Also die haben alle relativ viel in die Runde geworfen, sage ich mal. Ich weiß nicht, ob das der Moment ist, wo du so kritisch nachfragst. Das, glaube ich, unterscheidet diesen Fall auch von ganz vielen anderen Anlagebetrugsfällen, dass man ganz bewusst dieses Vertrauen ausnutzt, um eben dieses Lügengebäude erbauen und aufrechterhalten zu können. Und dann umgekehrt aber auch die Leute so tief ins Verderben, und damit meine ich auch ins emotionale Verderben, stürzt.
Hast du dich mal selber in der Recherche sozusagen geprüft, hätte dir das als langjährigen Investigativjournalisten auch passieren können?
Nein, deshalb nicht, weil ich solche Geldgeschäfte mit Freunden und Verwandten nicht machen würde. Grundsätzlich nicht. Ich glaube, von der Vertrauensbasis her, wenn ich mich jetzt frage, welches Verhältnis habe ich zu meinen engsten Freunden? Ja, also mit denen und für die würde ich echt fast alles machen, glaube ich. Und ich glaube, dass da wirklich viel ausgeschaltet ist. Da sind einfach Menschen dabei, unter den Opfern, die ich gesprochen und getroffen habe, die sind zutiefst erschüttert. Die sagen wortwörtlich, ich werde nie wieder vertrauen können. Ich werde Freunden nie wieder in der Art vertrauen können, wie ich das damals vor diesem Betrug gemacht habe. Das finde ich schon einigermaßen tragisch.
Und wie geht's beispielsweise Heather Wood?
Heather Wood hat so ein bisschen ihren Frieden gemacht. Ein bisschen sage ich deshalb, weil man merkt schon, immer wenn wir Kontakt haben, dass sie da angefasst ist, dass das Kapitel doch wirklich noch ein dunkles ist.
It does make you question the whole basis of your trust in people.
Man merkt schon, und das sagt sie auch selbst, immer wenn einer anruft, so wie ich, und sie auf das Thema bringt, dann bringt das Dinge in Bewegung.
But I certainly don't want to live life on that basis that I can't trust again, because I do believe in the fundamental goodness of people, and I think the majority of people are good and fair, and I'm not going to let what he did poison my life going forward. So, yeah, I do trust people. Maybe I think a little bit more.
Sie konnte das aber finanziell ganz gut überwinden, hat ein neues Geschäft aufgemacht mit ihrem Mann, trotz der hohen Verluste.
Aber das ging nicht allen so.
Die haben dann ihre 50 oder 100.000 Pfund dort investiert, die Altersvorsorge waren. Und dann haben sie es verloren und standen mit nichts da.
Als du mit den Menschen gesprochen hast, die mit Felix Vossen viel Geld verloren haben, hattest du da auch das Gefühl, dass das Thema Scham eine Rolle spielt?
Absolut. Also das Thema Scham führt viele dazu, dass sie gar nicht reden wollen oder dass sie kein Interview geben wollen. Es führt manche dazu, dass sie ihren Namen nicht nennen wollen. Auch Heather Wood ist nicht der richtige Name der Frau, die ich da interviewt habe. Sie hat immerhin sich interviewen lassen. Man hört ihre Stimme. Andere wollen nur Teile ihres Namens veröffentlicht sehen. Scham ist da ganz viel, und das geht wirklich, wirklich so weit, dass Leute sich schwerste Vorwürfe gemacht haben, Selbstzweifel bis hin zu Selbstmordgedanken. Auch das gibt's in der Reihe der Opfer.
Christoph, letzte Frage. Herr Vossen, du hast es angesprochen, hat in dem Gerichtsprozess versprochen, ich kümmere mich darum, dass Geld zurückkommt. Ist denn da in die Richtung was passiert?
Der hat diese Crowdfunding-Aktion angekündigt, die hat es nie gegeben, auch nicht in Ansätzen. Er hat angekündigt, er kümmere sich anderweitig drum, auch nach der Haft. Also im Idealfall kümmert er sich gerade drum, jetzt, wo wir sprechen, und verdient Millionen, um sie dann nachher den Opfern zu geben. Aber eigentlich glaubt keiner dran. Und wenn man den dann in die Augen schaut, den Opfern, dann merkt man so ein kleines Blitzen und man sieht, so ein ganz klein bisschen wollen sie aber noch dran glauben und wollen die Hoffnung noch nicht ganz aufgeben.
Bis heute, ja?
Bis heute.
Christoph, vielen, vielen Dank.
Gerne doch. Tschüss, Benedikt.
Für alle True Crime Fans, die sich jetzt mit Felix Vossen noch ausführlicher beschäftigen wollen, Christophs jahrelange Recherche könnt ihr in seinem Podcast Der talentierte Mr. Vossen in der ARD Audiothek nachhören. Staffel 1 und 2. Eine wahnsinnig spannende und toll gemachte Recherche, super Podcast. Und für noch mehr True Crime könnt ihr auch nochmal bei uns nachhören, denn die Geschichte von Felix Vossen ist nicht der einzige Millionenbetrug nach dem sogenannten Ponzi-Schema, den wir bei 11KM mal genau unter die Lupe genommen haben. Einen weiteren Fall verlinken wir euch in den Shownotes, in dem geht es um das scheinbar absolut sichere Investieren in ein Cannabis-Startup. Folgenautorin dieser 11KM-Episode ist Lisa Henschel. Mitgearbeitet hat Stefan Beuting, Produktion Fabian Zweck, Jonas Teichmann, Laura Picciano und Jürgen Kopp, Redaktionsleitung Lena Görtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Benedikt Strunz. Macht's gut, tschüss.